Ist das Mikro? Alles klar, gut. Wenn so ein leichtes Schütteln nachher ist, dann merke ich, dass irgendwas... Ja, das macht's. Zumindest ist die Aufmerksamkeit schon mal gesichert. Das ist ja auch schon mal was. Zunächst einmal herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Mein Name wurde schon genannt, Michael Schröder. Ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Dautphe, in Hommertshausen und in Mornshausen. Also so gleich drei Gemeinden. Und ich bin immer froh, dass das Wort Kanzeltausch nicht ganz so gemeint ist, wie man es dann ausspricht. Ich bin ja froh, dass wir heute nicht die Kanzeln vertauscht haben, auch wenn der Christoph in Dautphe heute ist. Ein paar Worte sind wir gebeten worden, immer zur Gemeindesituation zu sagen, was uns bewegt, damit Sie so ein bisschen auch einen Eindruck haben, was in den Gemeinden hin und her im Kreis hier geschieht. In Dautphe hatten wir in der vergangenen Zeit offene Abende, Themenabende zu dem spannenden Thema, was passiert am Ende des Lebens? Also Lebensfragen am Ende des Lebens, sich mit dem Tod auseinandersetzen. Da denkt man immer, ich bin noch keine 80, mich betrifft das nicht. Das Thema ist enorm wichtig und man merkt das auch für jüngere Leute, denn es geht ja darum, sich so rechtzeitig damit anzufreunden, darauf einzustellen, denn das, was hier und im Jetzt passiert, bestimmt auch über die Zeit im Alter und den nahenden Tod. Das ist eine ganz spannende Erkenntnis gewesen. Wir haben drei Abende gemacht, das war gut und wichtig, darüber auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich einige haben einladen lassen, die gar nicht so sehr mit der Gemeinde bekannt waren, und ins Gespräch zu kommen. In allen drei Gemeinden ist aber auch das zu beobachten, was wir dann mit dem Begriff Transformationsprozess beschreiben. Klingt bombastisch, heißt nichts anderes als Veränderungsprozesse. Aber irgendwie klingt das so ein bisschen feiner und netter. Es geht darum, wie können wir angesichts großer Herausforderungen und einer sich verändernden Welt Gemeindearbeit im 21. Jahrhundert betreiben. Und wir merken, dass das Gemeinde sich verändert. Wir merken, dass uns wichtig ist, das nicht einfach mit sich geschehen zu lassen, sondern aktiv zu gestalten, sich darauf einzustellen und danach zu fragen, was können wir tun, damit wir mit diesen Herausforderungen umgehen können. Das bewegt uns sehr, das bewegt uns auch hier im Dautphetal, da gehört eben Holzhausen und auch Friedensdorf gehört mit dazu. Diese fünf Gemeinden sind im Moment in einem sehr engen Prozess, um ja diese Fragen zu bewegen, zu sagen, wie können wir stärker zusammenarbeiten, wie können wir gemeinsam darauf reagieren, wie können wir voneinander lernen und wie können wir uns einander auch dabei unterstützen. Und das, denke ich, ist ein ganz spannendes Thema. Soweit einfach mal ganz kurz zu dem, was uns in den anderen Gemeinden bewegt. Wir haben gerade gehört, 31. Oktober 1517, der berühmt-berüchtigte Thesenanschlag, von dem man gar nicht weiß, ob er so überhaupt stattgefunden hat, aber im Gedächtnis ist er jedenfalls schon mal hängen geblieben. Und die Frage war vorhin mal eingeladen zu einer Diskussion. Und wissen Sie, was passiert ist? Gar nichts. Diese Diskussion wurde nie geführt. Luther hat eingeladen und es ist nichts passiert. Jemand hat ihm, so viel wir heute wissen, die Kirchenhistoriker sagen, es hat keine solche Diskussion stattgefunden. Und warum denken wir dennoch daran zurück, so viele Jahre später? Weil damit etwas ausgelöst worden ist. Luther hat damit eine Diskussion angestoßen. Und man merkte sehr schnell, es geht gar nicht um dieses eine Thema, Ablasshandel, so wichtig das auch damals war. Die Frage also, kann ich etwas tun, um meine Sündenstrafen im sogenannten Fegefeuer, im Reinigungsort eigentlich, wie kann ich die verkürzen? Und man merkte sehr schnell, hey, da geht es um viel grundlegendere Fragen, viel tiefer gehende Fragen, nämlich um die Frage des Gottesbildes, um die Frage, wie ist Gott, wie ist Jesus Christus? Schaut man sich zum Beispiel die Darstellung von Jesus Christus an zu der damaligen Zeit, so ist er dargestellt als Weltenrichter, als mit dem Schwert in der Hand. Das war Christus, der mit dem Schwert in der Hand. Und wenn man Gnade wollte, so hat man sich an Maria gewandt, aber nicht an Jesus. Und dadurch ist vieles ins Rollen gekommen. Und so ein bisschen wollen wir heute auch darüber nachdenken, über diese Frage, über Thema Gnade. Was heißt das eigentlich? Gerecht aus Gnaden, so habe ich es überschrieben. Und ich möchte einen Abschnitt dazu lesen, der auch damals dann sehr schnell in den Mittelpunkt geriet, nämlich über das, was Paulus an die Gemeinden in Galatien geschrieben hat. Galater 2, ich lese die Verse 11 bis 21 nach der Übersetzung Basisbibel. Galater 2, die Verse 11 bis 21. Doch als Kephas, und damit ist Petrus gemeint, als Kephas dann nach Antiochia kam, stellte ich ihn persönlich zur Rede. Denn er war im Unrecht. Zunächst hatte er nämlich zusammen mit Menschen aus den Völkern gegessen. Aber dann kamen einige Leute aus dem Kreis um Jakobus. Da zog er sich zurück und hielt sich von ihnen fern, denn er hatte Angst vor den Leuten jüdischer Herkunft. Und genauso heuchlerisch verhielten sich auch die anderen Juden in der Gemeinde. Sogar Barnabas ließ sich von ihrer Heuchelei anstecken. Damit verließen sie den rechten Weg, wie es der Wahrheit der guten Nachricht entspricht. Als ich das sah, stellte ich Kephas vor allen anderen zur Rede. Obwohl du ein Jude bist, lebst du wie ein Mann aus den Völkern und nicht wie ein Jude. Warum zwingst du dann die Menschen aus den Völkern wie Juden zu leben? Unserer Herkunft nach sind wir Juden und nicht Sünder wie die Menschen, die aus den Völkern stammen. Aber wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen auch wir zum Glauben an Jesus Christus. Denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinen Menschen von seinen Sünden frei, weil er das Gesetz befolgt. Nun wollen wir ja durch Christus vor Gott als gerecht gelten. Wenn sich aber nun zeigt, dass wir trotz allem Sünder sind, was bedeutet das dann? Auf gar keinen Fall bedeutet es, dass Christus die Sünde auch noch fördert. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführe, das ich vorher abgeschafft habe, dann heißt das, ich selbst stelle mich als jemand hin, der es übertritt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Ich gelte deshalb für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen werde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus vergeblich gestorben. Soweit dieser Abschnitt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht denken Sie zunächst mal, trotz neuerer Übersetzung klingt das ja doch nicht irgendwie so leicht verständlich mit diesen ganzen Begriffen, mit Gesetz und Gerecht und Gnade. Und vor allen Dingen, was hat das mit uns, mit mir heute zu tun? Und dann ganz am Anfang, wenn es darum geht, dass Paulus hier im Clinch liegt mit Petrus und nicht nur mit ihm, sondern mit allen anderen, wie er denn bezeichnet, die aus dem Judentum kommen. Selbst sein ganz enger Mitarbeiter Barnabas, mit dem er doch sehr eng wirklich befreundet und auch eng zusammengearbeitet hat, mit dem liegt er quer übereinander. Streit. Streit in der Gemeinde. Und ich denke, jeder von uns weiß, wie unangenehm Streit ist und wie kräfteraubend es ist. Und wenn man dann noch sich in der Gemeinde zofft und wenn man sich streitet, dann hat man den Eindruck, kann man das denn nicht anders lösen? Muss man denn überhaupt streiten? Und wenn sich dann noch die führenden Leute in die Haare bekommen, dann klingt das nicht besonders verheißungsvoll. Denken Sie mal an Streit, Streit zu Hause, Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Und ich denke, die allermeisten werden sagen, nö, muss nicht sein. Und wenn es länger so ist, bleibe ich zu Hause. Streit ist nie gut. Streit und Auseinandersetzung führt zu Verletzungen. Und die Frage ist eigentlich, warum und worum ging es eigentlich? Lohnt sich eigentlich dieser Streit, wenn es hier um irgendwelche Gesetze geht? Ist das nicht völlig veraltet? Und in der Tat ist es so, dass der Anlass dieses Streites veraltet ist. Der Anlass, warum es hier geht, warum dieser Streit eigentlich ausgebrochen ist, ist tatsächlich veraltet und trotzdem lohnt es sich hinzuschauen. Worum geht es? Wenn man sich das vor Augen hält, dass Paulus so einige Jahre, Jahrzehnte nachdem gewirkt hat, als Jesus Christus gestorben ist, Ende der 40er Jahre, so 18, 19, 20 Jahre nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist und Gemeinden gründet, dann spielt diese Situation. Und wir merken etwas davon, dass es Auseinandersetzungen gibt, Fragen gibt. Die erste Gemeinde, das ist so eine Gemeinschaft von Leuten, die sich in Jerusalem im Tempel trifft. Man versteht sich als jüdische Erneuerungsbewegung, als ja, Erneuerungsbewegung innerhalb des Judentums. Und erst langsam, ganz langsam, kommt einem die Frage in den Sinn, was ist denn eigentlich mit den Menschen, die gar nicht diesen jüdischen Hintergrund haben? Die sogenannten Heiden, also 99% der anderen Menschen. Was passiert eigentlich mit ihnen? Zur damaligen Zeit war man sich eigentlich im Klaren darüber, die erste Gemeinde ist jedenfalls so veranlagt, dass sie sagt, eigentlich ist es so, dass diese Heiden gar nicht zu Gott kommen können. Es geht nicht. Sie müssen erst jüdisch werden, um an Christus glauben zu können. Das ist die Zeit von Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5 und so weiter. Die ersten Kapitel der Apostelgeschichte zeigen genau dieses Bild. Weltmission hat man noch gar nicht im Blick. Sondern es ist so, dass man sagt, wenn Menschen mit der guten Botschaft von Jesus Christus konfrontiert werden, dann müssen sie erst jüdisch werden, um an Christus glauben zu können. Und das heißt, sie müssen auch, ja vielleicht nicht das gesamte Gesetz halten, aber so ein Grundstock, so ein, ja, ich würde sagen, eine Grundessenz von Gesetzen müssen sie halten. Sie müssen ein paar Speisevorschriften einhalten. Sie müssen ein paar Sabbatvorschriften einhalten. Sie müssen also das und jenes, nicht das Ganze, aber so einen großen Teil. Und Paulus sieht sich jedenfalls als solcher, der sagt, das Evangelium gehört der ganzen Welt. Alle Menschen sollen an Jesus Christus glauben können. Und da kommt es zur Auseinandersetzung. Und das ist der Hintergrund. Selbst ein Petrus, und der spielt hierhin eine große Rolle, hat in Apostelgeschichte 10 eine sehr gründliche Lektion zu lernen. Mit einer Vision und so weiter und so fort. Es dauert relativ lange, bis Petrus erkennt, und das lesen wir in der Apostelgeschichte, jetzt erst erkenne ich, dass Gott in Wahrheit die Person nicht ansieht. Sondern dass jeder, ich sage das mal mit meinen Worten, sondern dass jeder an Jesus Christus glauben kann und nicht erst den Umweg machen muss, um jüdisch zu werden. Kann man nachlesen. Apostelgeschichte 10, 1 bis 11, 18. Grundlegende Erkenntnis. Aber genau davon distanziert er sich an dieser Stelle wieder. Warum? Da kommen Leute um Jakobus, so heißt es. Wir würden heute sagen, diese Leute machen eine Art Nachevangelisation. Sie reisen Paulus wirklich hinterher und sagen, wir müssen euch noch was zusätzlich bringen. Denn das reicht nicht, was Paulus sagt. Das ist die Auseinandersetzung in den ersten Jahrzehnten. Grundsätzlich, grundlegend, kann man an Jesus Christus glauben, auch wenn man nicht jüdischen Hintergrund hat und wenn man nicht Jude werden möchte. Riesenauseinandersetzung. Es hat lange gedauert, bis man sich darüber im Klaren war. Ich habe gerade gesagt, dieser Anlass ist heute nicht mehr gegeben. Das hat damit zu tun, dass dieses sogenannte Judenchristentum etwa mit dem 2., 3., 4. Jahrhundert ausgestorben ist. Heute sind eigentlich alle, die Christen sind, Heidenchristen. Wir alle haben in aller Regel heidenchristlichen Hintergrund. Keine jüdischen Vorfahren oder jüdischen Hintergrund. Erst in den letzten Jahren hat sich das ein wenig verändert. Von daher ist dieser konkrete Anlass dieses Textes tatsächlich alt. Aber veraltet? Können wir deswegen diesen Text beiseite schieben? Wenn wir lesen, wie Paulus gerade im Galaterbrief schreibt, dann merken wir, wie grundsätzlich, wie grundlegend er dieses Problem betrachtet und wie scharf er ist. Es gibt keinen anderen Brief von Paulus, der einen so scharfen Ton hat, kann man sich leicht merken, in jedem anderen Brief gibt es ein Wort des Dankes an die Gemeinde, auch wenn sie noch so merkwürdig ist, auch die Korinther. Im Galaterbrief finden wir kein Wort des Dankes, überhaupt nicht. Da gibt es sogar ganz andere Aussagen. Wenn wir ein wenig weiter lesen in Kapitel 3, Vers 1, dann sagt Paulus, ach, ihr unvernünftigen Galater, genau anschließend an den Text, den wir gerade gehört haben, wer hat euch so verhext? War schon heftig, oder? Wer hat euch so verhext? Warum? Es geht um die Frage, dass Paulus sieht, das Problem sieht und sagt, ihr verkündet ein falsches Evangelium. Ein anderes Evangelium. So grundlegend sieht er das Problem, dass er hier so genau hinschaut und warum er sich auch in den Streit mit einem Petrus begibt. Die Frage, lohnt sich der Streit? Für Paulus ja, sogar er muss sogar sein. Warum? Weil es hier um die Grundfragen des Evangeliums geht. Paulus konnte an anderer Stelle sehr entspannt sein. Es gibt einen anderen Brief, Philipperbrief, da sitzt Paulus im Gefängnis und dann sagen Leute, hier Paulus, da gibt es einige, die verkünden das Evangelium aus lauter Eigennutz, die wollen dir damit schaden. Sagt Paulus, was soll's, wenn nur Christus verkündet wird, lass sie ruhig, egal aus welcher Motivation. Hier hören wir von dieser Entspanntheit gar nichts mehr. Hier geht es um Grundlegendes. Hier hört jedes Verstehen auf. Warum? Weil mit der Frage des Evangeliums die Grundlage des Glaubens in Gefahr ist. Das Evangelium ist die Basis. Die Botschaft von Jesus Christus ist die Grundlage des Glaubens. Und deswegen kann man hier keine Kompromisse machen. Hier ist kein sowohl als auch oder vielleicht oder auch können wir mal. Nein, Paulus sagt, wenn das Evangelium nicht klar ist, hört jedes Verstehen auf. Und das ist die Frage bis heute. Das ist unsere Grundlage. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Grundlage unseres Glaubens. Und deswegen muss sie klar sein. Und deswegen geht er in diesen Streit, in die Konfrontation mit dem Petrus. Worum geht es eigentlich? Paulus sagt, die Situation ist doch so, alle Menschen können vor Gott nicht bestehen. Keiner. Jeder Mensch tut das nicht, was Gott eigentlich von ihm wünscht und erwartet. Er geht eigene Wege, hat eigene Pläne, möchte sich nach dem nicht richten, was Gott sagt. Manchmal nennt man das auch die Zielverfehlung. Und Paulus würde sagen, ja, der eine ist ganz knapp vielleicht am Ziel vorbei, der andere ist ein bisschen weiter, aber das Ergebnis ist identisch. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Egal, welchen Hintergrund ich nun habe, ob ich nun aus dem jüdischen Hintergrund herkomme und das ganze alttestamentliche Gesetz, die ganze alttestamentliche Weisung versuche zu... Nein, es haut nicht hin. Oder ob ich aus dem Heidentum komme. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Die nüchterne Bilanz heißt, alle Menschen sind schuldig. Sagt er hier, das sagt er im Römerbrief an verschiedenen anderen Stellen auch. Es betrifft alle Menschen. Paulus kann das mit seinem eigenen Leben bezeugen. Er hat sich sein bisheriges Leben sowas von angestrengt, alles recht zu machen und muss erkennen, er hat es falsch gemacht. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Der einzige Weg, vor Gott bestehen zu können, ist der Glaube an Jesus Christus. Wir würden heute sagen, ihm zu vertrauen, sich an Jesus dranhängen. Das ist der einzige Weg, den es überhaupt gibt, um vor Gott bestehen zu können. Gerecht werden vor Gott, Gerechtfertigung, da kommt dieses Wort dann her. Christus ist für uns gestorben, an unserer Stelle. Das Urteil, das wir eigentlich verdient haben, ihn hat es getroffen. Das ist das Evangelium. Oder wie Luther es sagen würde, der fröhliche Wechsel, der fröhliche Tausch. Er ist an meine Stelle getreten. Und das ist für mich Grund zur Freude. Allein der Glaube an Christus, allein der Glaube allein aus Gnade. Das sind ja die drei großen Erkenntnisse, die Martin Luther dann im Laufe der Jahre gewonnen hat. Dieses allein an Christus durch den Glauben, allein aus Gnade. Und das ist die Grundlage im Grunde genommen des Glaubens. Darum geht es. Das ist das Evangelium, dass Christus allein genügt. Punkt. Nichts anderes. Und hier bei den Galatern ist es so, dass dieses Evangelium verändert wird, dadurch, dass es ergänzt wird, dadurch, dass etwas noch an die Seite tritt. Und damit steht eben alles auf dem Spiel. Und deswegen ist Paulus an dieser Stelle so scharf, dass er hier so harsch reagiert. Noch einmal, worum ging es? Ich hatte vorhin erwähnt, dass da einige Paulus nachgefolgt sind, nachgereist sind. Und gesagt haben, liebe Leute, ihr seid jetzt zum Glauben an Christus gekommen. Und das, was der liebe Bruder Paulus, ich sage das mal mit meinen Worten, euch gesagt hat, stimmt ja weitestgehend auch. Aber er hat euch nicht alles gesagt. Wenn ihr wirklich vor Gott bestehen wollt, dann müsst ihr natürlich an Christus glauben. Aber dann müsst ihr auch noch ein bisschen was anderes tun. Ein paar Gesetze hier, ein paar Gebote dort, ein paar Vorschriften hier noch halten. Das ist die Veränderung des Evangeliums. Christus und ein wenig etwas anderes. Christus und etwas. Und Paulus sagt, wer so redet, setzt nicht etwas, sondern alles aufs Spiel. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und deswegen ist das so eine ganz grundlegende Frage. Wer meint, den Glauben an Christus mit eigenen Forderungen noch etwas anreichern, bereichern meinen zu sollen, bekommt zu einem falschen Evangelium. Bei uns sind es heute mit Sicherheit nicht Speisevorschriften oder Sabbatgebote, so wie es damals war. Aber ist es bei uns vielleicht ein wenig anders? Hin und wieder hört man dann den Satz, wer wirklich Christ sein will, der kann das oder jenes unmöglich tun. Oder schärfer, ein Christ tut das nicht oder als Christ tut man das doch nicht, so wie er handelt. Manchmal, nicht immer, aber manchmal kann dahinter stehen, wer wirklich Christ ist, der hält sich an bestimmte Vorschriften. Der hält sich an bestimmte Regeln. Der legt bestimmte Verhaltensmuster an den Tag, an dem man ihn erkennen kann, dass er wirklich Christ ist. Wenn es fehlt, ist er eben kein richtiger Christ. Um das ein wenig verständlicher zu machen, möchte ich einige Beispiele nennen, die alt sind. Bewusst zunächst mal alt sind. Ich persönlich habe es so erlebt, vor vielen, vielen Jahren, als ich selbst mal im biblischen Unterricht war, mussten wir immer so einige Kilometer fahren im Gemeindehaus. Ich kam mit dem Bus an, ein bisschen zu früh. Und so haben wir im Gemeindehaus Karten gespielt, Skat gespielt. Oh, als das rauskam, meine Eltern waren da relativ entspannt, die davor damalige Generation dementsprechend nicht. Das ist Teufelszeug. Das ist Teufelswerk, wirklich so gesagt. Kartenspiel geht gar nicht. Wenn man hinterher nachgefragt hat, hat man verstanden, warum. Denn die Generation hat erlebt, dass sich Leute beim Kartenspiel um Haus und Hof gebracht haben. Aber Kartenspiel ging gar nicht. Vor einigen Jahren kam mal die Frage auf, ich habe das selber auch so erlebt, auch in eigenem familiären Umfeld, ob man als Jugendlicher einen Tanzkurs belegen darf. Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Jemand sagte vorhin neulich, als man über diesen Satz zu sprechen kam, wie so alt. Den Satz kenne ich noch. Ein Kollege erzählte mir vor einigen Jahren, dass seine eigenen Kinder in einer, heute würde man sagen, schwierigen Phase waren. Die Kinder würden sagen, meine Eltern sind in einer schwierigen Phase. Sie kamen also unorthodox gekleidet in den Gottesdienst. Und dagegen sind manche dann eingeschritten, als Pastorskind kleidet man sich so nicht. Das geht überhaupt nicht. Nun mögen Sie sagen, das sind etwas ältere, alte Beispiele. Aber dieser Satz, der Gedanke, der dahinter steht, ist, denke ich, immer aktuell. Wer Christ ist, macht das nicht. Und wenn du es doch tust, bist du kein Christ. Über solche alten Beispiele mag man schmunzeln. Aber wenn man sie auf unsere Zeit überträgt. Vor einigen Jahren hatte ich dann zu tun mit Menschen, deren Beziehung auseinanderging. Scheidung stand im Raum. Ein Christ lässt sich nicht scheiden. Und wenn du das tust, bist du kein Christ mehr. Wie geht man damit um? So eine ganz scheinbar einfache Aussage. Als Christ tut man das nicht. Mal ganz abgesehen davon, in was für einer schwierigen Situation die Menschen waren. Dann kriegt man dann noch oben einen drauf und zu sagen, als Christ tut man das nicht. Als ob die nicht schon lange vorher miteinander gerungen hätten und schwierigste Phasen durchlebt haben. Nur solche Dinge merkt man dann auf einmal, wie schwierig das dann wird. Ein Christ tut das nicht. Wenn man von außen schaut, merkt man, wie häufig Glaube und Kultur verwechselt werden. Man möchte vielleicht etwas sichern, man möchte etwas absichern und dann sagt man, als Christ tut man das nicht. Heute schaut man auf Dinge zurück, die vor 40, 50 Jahren waren und muss darüber schmunzeln. Lesen Sie mal Zeitungsartikel, den Gärtner, weiß nicht, gibt es noch Leute, die den Gärtner kennen? Keine Gartenbaufachzeitschrift, sondern der Vorgänger von Christsein heute. Lesen Sie das mal von vor 60, 70, 80 Jahren, was damals aktuell war und woran man das Christsein festgemacht hat. Das waren damals hochaktuelle, wichtige Fragen. Man könnte darüber schmunzeln, wenn es nicht darum ginge, dass Menschen der Glaube abgesprochen wird, weil sie nicht dementsprechend, was man selbst als Christ im Grunde genommen für wahr hält. Paulus macht darauf aufmerksam und sagt, allein der Glaube genügt. Punkt. Nur der Glaube an Jesus Christus genügt. Nicht unsere Vorstellung, nicht unsere Kultur, nicht unsere Ideen, was man als Christ zu tun und zu lassen hat. Nein, nur der Glaube allein. Christus allein, allein durch Glaube. Das allein genügt. Paulus würde vielleicht noch hinzufügen und sagen, wir retten das Evangelium nicht dadurch, dass wir es mit unseren eigenen Ansichten, Wünschen und Vorstellungen anreichern. Der Glaube an Christus lässt sich nicht mit Forderungen verbinden, die wir meinen, aufstellen zu sollen. Allein aus Glaube genügt. Und wir merken, dass man Zeit braucht, um diesen Satz wirklich durchzubuchstabieren, besonders dann, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die auch sagen, sie sind Christen und sich anders verhalten. Nun könnte man an dieser Stelle einhaken und sagen, ist ein solches Denken nicht gefährlich? So zu betonen, dass allein der Glaube an Christus genügt? Ist das nicht gefährlich? Denn das könnte ja bedeuten, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Sagt man ja vielfach freien evangelischen Gemeinden nach. Ne? Jeder tut und lässt das, was er will. Keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Befördert das nicht, dieses Denken? Es wird beliebig. Jeder tut, was er will. Übrigens eine Frage, die Paulus schon damals sich hat stellen müssen. Paulus, wenn du das so betonst, dass allein der Glaube, was ist denn dann mit unserem Handeln, was ist mit unserem Verhalten dann? Da kann doch wirklich jeder herkommen und sagen, ich glaube an Christus, du kannst mir gar nichts. Ist das nicht die Frühform der Beliebigkeit? Dann würde Paulus sagen, stopp, natürlich nur der Glaube an Jesus Christus. Und Paulus würde sagen, dann schau dir mal alle meine Briefe an. In jedem Brief, den ich geschrieben habe, in jedem Brief, haben wir genau diese Grundlage, dass allein der Glaube an Christus genügt. Und dann sagt er, in jedem Brief werdet ihr finden, dass es auch eine Konsequenz aus diesem Glauben gibt. Eine Folge aus dem Glauben. Aber wir dürfen die beiden Dinge nicht miteinander verwechseln und die Reihenfolge vertauschen. Der Glaube an Christus genügt. Punkt. Aber Christus lebt in mir, das steht übrigens auch in diesem Text. Christus lebt in mir und verändert mich und befähigt mich zu einem neuen, anderen Verhalten. Es ist quasi so, dass man dann mit auf eine Reise beginnt, dass man eine Reise anfängt, die mich dazu führt, dass mein Leben, dass mein Verhalten sich verändert. Darum geht es. Konsequente Nachfolge sichern wir nicht dadurch ab, dass wir Regeln aufstellen. Überhaupt nicht. Sondern konsequente Nachfolge ergibt sich aus der Christusverbundenheit. So und nicht andersherum. Noch einmal, die Reihenfolge darf nicht vertauscht werden. Ich denke, es lässt sich gut mit der Kirchengeschichte zeigen, dass alle Versuche, irgendwie den Glauben durch Regeln zu sichern, gescheitert sind. Sie funktionieren nämlich nicht. Denn irgendwann sagt die nachfolgende Generation, du kannst das mal, lass mich damit, ich tue das nicht. Es funktioniert nicht. Paulus wirbt aber für eine konsequente Nachfolge. Er wirbt für einen konsequenten Lebensstil. Aber eben nicht durch eigene Bemühungen, sondern dadurch, dass Christus in mir mehr und mehr Raum gewinnt. Das ist seine Antwort. Lass Christus in dir Raum gewinnen. Lass Christus in dir leben und er zeigt dir, was zu tun und was zu lassen ist. Schreib nicht anderen vor, was sie zu tun haben, sondern gib Christus Raum in dir und gib Christus Raum in der Gemeinde Jesu Christi, dass wir wirklich ihm nachfolgen, gemeinsam ihm nachfolgen und überlegen, wie sich das in unserem Leben niederschlagen kann. Denn Glaube heißt nicht, ich halte etwas für wahr, sondern Glaube heißt, ich mache mich an Christus fest. Paulus würde vielleicht noch etwas hinzufügen und sagen, Nachfolge kann nur aus Dankbarkeit heraus geschehen. Ich habe für den heutigen Sonntag, vielleicht haben Sie es noch im Ohr, diesen Text aus dem Lukas-Evangelium im Ohr von dieser Frau, die zu Jesus kommt. Und dann sagt Jesus, wer wird ihn mehr lieben, dem er wenig oder viel vergeben hat? Und die Antwort ist klar. Derjenige, der merkt, dass Christus ihm wirklich alles vergeben hat, neu macht, der folgt ihm aus Dankbarkeit nach. Und das ist die Triebfeder. Dankbarkeit. Nur so, aus Dankbarkeit in der Christus-Nachfolge, ist es auch möglich, zu einem anderen Leben zu finden, zu einem anderen Lebensstil. Ich schließe noch einmal mit dem Hinweis auf die Reformation. Das hat man übrigens Martin Luther immer wieder vorgeworfen, genau den gleichen Vorwurf. Du zerstörst die Ethik, du zerstörst das Handeln, indem du nur den Glauben an Christus betonst. Eines der bekanntesten und wichtigsten Werke, leider heute nicht so bekannt, ist ein Werk aus dem Jahre 1520, Sermon von den guten Werken. Luther hat es geschrieben, von den guten Werken, aber sie stammen aus dem Christusverhältnis. Es wurde später in einem Lied zusammengefasst, das wir, denke ich, alle kennen. Nun danket alle Gott. Wie geht's weiter? Mit Herzen, Mund und Händen. Das heißt, mit Herz, mit dem Inneren, mit dem Mund, mit dem Reden und mit den Händen, das heißt, in der tätigen Liebe. Nun danket alle Gott. Mit diesen drei Aspekten. Mit Herzen, Mund und Händen. In diesem Sinne, der Glaube an Christus allein genügt. Und das ist Evangelium pur. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir mit unserem Herrn, mit dem Auferstandenen sprechen. Wäre schön, wenn Sie zum Gebet aufstehen könnten. Herr Jesus Christus, damals wie heute und immer wieder ist es eine Herausforderung, wenn wir hören, dass allein der Glaube an dich genügt. Nichts anderes. Stellen sich schnell Gedanken ein. Fehlt da nicht noch was? Nein, du allein genügst. Du allein bist der Herr und nur allein in dir haben wir unsere Rettung und werden wir gerettet. Danke, Herr, dass du uns gerade an diesem heutigen Tag, an dem Reformationstag, daran erinnerst, dass du allein genügst. Und wir bitten dich, Herr, dass wir auf dich sehen, dass wir erkennen, was du für uns getan hast und dass wir aus Dankbarkeit dir unser Leben geben und das dann einfach mit Herzen, Mund und Händen bekennen können, dass du unser Herr bist. So segne uns und behüte du uns, Herr. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz und wir singen miteinander, hören auf zwei weitere Lieder.